Schönen guten Tag, mein Name ist Florian. Ich bin etwas belegt. Ich habe mich bei Marco in der letzten Aufnahme angesteckt.
Ja, auf jeden Fall.
Digitale Viren und so. Aber ich mache trotzdem den echten Papas Podcast, auch wenn ich erkältet bin. Und an der anderen Leitung mittlerweile wieder gesund.
Ja, total gesund sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins
Men's Health.
Ja, das blühende Leben sieht man mir auch an. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papa.
Ja, lassen wir heute mal.
Ja, genau.
Schone deine Stimme, Flo. Vielleicht machst du die Frage ganz kurz, die du mir heute stellst.
Ah, es wird schwierig. Lange überlegt. Aber du bist ja sicherlich auch so ein Typ Mensch, der mit Märchen aufgewachsen ist, ne? Also hier Brüder Grimm und vielleicht war das ein oder andere.
Ja, obwohl ich da inzwischen eine sehr gespaltene Einstellung zu habe. Sagt man das so?
Das müssen wir später mal analysieren, ob eine gespaltene Einstellung, ob das geht.
Auf jeden Fall sehe ich Märchen inzwischen kritisch, obwohl ich damit aufgewachsen bin.
Das finde ich gut.
Weil, ja, da werden Rollenbilder manifestiert und das ist, sie sind einfach uralt und das merkt man vielen Märchen tatsächlich heutzutage an.
Ach, Steilvorlage. Finde ich gut, weil genau aus diesem Grund, nein, nicht aus diesem Grund, aber sie sind aus dem Grund, den du gerade genannt hast, ja eigentlich auch ein sehr gutes Instrument, mal andere Rollen oder andere, wie sagt man, Wirklichkeiten darzustellen. Kennst du die Märchen mit Humpelstilzchen und Daunröschen?
Daunröschen?
Daunröschen und Handykäppchen?
Handykäppchen, auch sehr schön. Also, kenne ich tatsächlich ein bisschen, weil ich mich auf diese Folge vorbereitet habe. Soll
Natürlich.
Ich mal spoilern, ja? Und zwar
naja,
sind das
Spoiler
ja nicht
mal.
Sind das Märchen aus einem neuen Märchenbuch, geschrieben von André Dietz und seiner Frau Schari.
Die sich sehr für Inklusion einsetzen.
Genau, weil sie tatsächlich eine Tochter haben, aus familiären Gründen, was er uns wahrscheinlich gleich erzählt, oder? Also ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen. André Dietz kennen viele wahrscheinlich, weil er jahrelang in der Soap Alles, was zählt mitgespielt hat, inzwischen auch in anderen Formaten im Fernsehen zu sehen ist, auch tatsächlich schon einige Bücher geschrieben hat über seine Familie, über die Behinderung seiner Tochter und jetzt halt ein Märchenbuch. Komm, soll der André doch selbst erzählen. Ja?
Soll der André selber erzählen und übrigens Grüße an Mari.
Hallo André, André Dietz, willkommen bei den echten Papas. Wir freuen uns total, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Hallo André.
Ja, war nicht so weit, ich sitze ja zu Hause. Prost, hi jetzt.
Ja, das sind uns die liebsten Wege, ne?
Mhm. Guck mal, was André, für eine Tasse ich gefunden habe.
Ein Dad.
Oh, eine Dad-Tasse. Ah, cool. Also für alle, die uns nur hören und nicht sehen können, André hat eine Dad-Tasse hochgehalten. Cool. Das sagt uns vielleicht nachher, wo man die kaufen kann. Jetzt sagt uns erstmal andere Sachen. André, du bist ja Vater von insgesamt 4 Kindern. Ich habe tatsächlich das Alter nicht so ganz drauf. Ich hoffe, du hast es drauf. Wie ist die Range deiner Kinder inzwischen?
Die Range ist lustigerweise alle 18 Monate 1. Aber das ist jetzt ein paar Jahre her, nämlich 8. Und jetzt kannst du selbst rechnen. Also, okay, komm, ich mach's für dich. Die jüngste Tochter ist 8. Die nächste ist 10. Dann kommt die Mari, über die wir ja auch heute nochmal gesondert sprechen. Die ist 11, die wird aber bald 12. Und mein Sohn wird, der ist noch 13.
So, jetzt wissen wir das ganz genau, oder?
Ja.
Was wir jetzt noch nicht wissen, ist so, wie schafft man das mit 4 Kindern und auch als Schauspieler? Also ich meine, es ist mit 4 Kindern ja schon schwierig genug, sage ich jetzt einfach mal so, dieses Ganze alles unter einen Hut zu kriegen. Aber als Schauspieler stelle ich mir vor, es ist noch schwieriger, weil man ja auch so unregelmäßige Engagement hat. Also mal abgesehen davon, dass du jetzt, ich glaube, 14 Jahre bei Alles, was zählt, mitgespielt hast. Das kam dir wahrscheinlich zugute in diesem Fall, oder?
Ja, also ich dachte erst, du meinst genau das, weil man sich ja die ganze Zeit verstellen muss. Nein, also du meinst, es geht darum, aber ich meine, wie macht man das mit 4 Kindern, wenn man Schreiner ist? Wie macht man das mit 4 Kindern, wenn man Podcaster ist? Oder weißt du, das ist ja, Spaß ist ja, was du draus machst.
Ja, aber und es ist eine andere Regelmäßigkeit natürlich, ne? Ich weiß,
richtig,
weil
ja.
Ich morgens aus dem Haus gehe und ich weiß, wann ich abends wiederkomme. Idealerweise, wenn man halt so einen Beruf hat, wo
richtig.
Das so ist.
Also gerade an Tagen, an denen, und das passiert ja oft, dass man so um 7.15 Uhr Maske hat, also quasi bevor alle aufstehen, das war früher immer eine ganz große Orgasache, dass ich dann geguckt habe, okay, es geht ja nicht nur darum, alle anderen Kinder für die Schule fertig zu machen, früher eben noch für den Kindergarten, sondern es geht eben auch darum, unsere Tochter mit Behinderung zu wickeln, zu pflegen, ne? Also das ist ja, die kann eben nicht alleine sich anziehen, waschen, natürlich die dreckige Windel, auch jetzt noch. Das musste natürlich alles irgendwie mal gecheckt werden und das ist ein hohes Maß an Flexibilität ist gefragt und natürlich an Organisation und das haben meine Frau und ich immer ganz gut hinbekommen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt jeden Tag von 8 bis 17 Uhr aus dem Haus gewesen wäre, ja, das sind Dinge, auf die kann man sich einstellen, aber eben auch als Schauspieler habe ich auch mal einen Tag frei oder drehe erst abends oder mittags oder nur ganz kurz. Und so war ich dann doch relativ viel für die Familie da, was natürlich auch daran lag, dass ich 14 Jahre in Köln gedreht habe. Also als die Kinder noch klein waren, habe ich ja gedreht, bis quasi 2020, Corona, vor 4 Jahren, aber da war die Jüngste ja auch schon 4.
Angenommen, du hättest einen anderen Job, könntest du dir das da jetzt irgendwie vorstellen oder sagst du, nee, das hat sich einfach so eingegroovt, ich kann es mir anders nicht vorstellen, also die Flexibilität, die passt.
Das passt für uns voll, natürlich. Also das ist inzwischen, ich war jetzt zum Beispiel, ich bin gestern Abend spät wiedergekommen von 2 Drehtagen wieder für Fortsetzung unserer Herbstresidenz und war insgesamt 3 Tage weg. Ne? Also von Sonntag musste ich schon hin, besprechen, schon da pennen, weil ich am nächsten Morgen früh raus musste. Und das kriegen wir inzwischen alles gut organisiert. Inzwischen haben wir aber auch was wir uns neulich drüber gesprochen haben, warum haben wir da nicht schon viel länger nachgedacht? Wir haben ein Au-pair-Mädchen, das uns hilft. Und das ist natürlich richtig cool. Ne? So, dass wir wirklich jetzt seit über einem Jahr eine ganz neu gewonnene Freiheit haben, auch als Paar. Diese Freiheit muss man natürlich näher erklären, weil, wie gesagt, die Mari, die muss einfach rund um die Uhr betreut werden. Und deswegen hatten wir eben nicht so viele Freiheiten. Also wir können nicht mittags mal sagen, ey Kinder, spielt mal, wir gehen mal kurz ins Dorf einen Kaffee trinken oder so. Heute geht das. So, und das ist nur ein klitzekleines Beispiel von einem ganz großen Konstrukt.
Bleiben wir doch mal bei deiner Tochter. Die hat ja...
Das war meine Frage.
Das war deine Frage. Entschuldigung, Flo. Ich war jetzt schon so drin. Es war so, okay, nein, Entschuldigung.
1, 2, 3 und ihr fragt beide.
Wir machen Ching Chang Chong. Nein, 1, ich frage. Nehme mich zurück. Ich nehme mich zurück.
Alles gut. Nein, aber wie Marco gerade schon starten wollte, bleiben wir doch mal bei der Tochter Mari. Und zwar hat die das seltene Angelmann-Syndrom. Also das ist das, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hattest, die Herausforderung. Was ist das und wie äußert sich das?
Und sagt man Angelmann oder Angelman eigentlich?
Angelman,
Angelman tatsächlich.
Sorry. Das sagen seltsamerweise ganz viele und ist auch, finde ich, auch nicht schlimm. Allerdings hieß der Typ Harry Angelman, der nach Autismus geforscht hat und auf dem Chromosom 15 durch Zufall dann eben das Angelman-Syndrom, heute heißt das Angelman-Syndrom nach ihm benannt, früher dieses Happy Puppet-Syndrom, entdeckt hat. Fangen wir doch mal, und das lerne ich erst gerade, weil es fragen natürlich immer alle, hey, Behinderung, Scheiße und so, wie sieht's denn aus? Fangen wir mal damit an, dass die Mari ein unglaublich positives Kind ist, ein unglaublich positiver Mensch, die wahnsinnig viel lacht und wahnsinnig toll zu begeistern ist und hier eine Menge Spaß in die Bude bringt. Deswegen hatte das Angelman-Syndrom tatsächlich früher den despektierlichen Titel Happy-Puppet-Syndrom. Das ist eine doof, irgendwie lustige Puppe, fröhliche Puppe, ist sie nicht, sie ist einfach ein Sonnenschein. Das Angelman-Syndrom bringt natürlich aber auch ein paar Nachteile mit sich, ist ein sehr seltener Gendefekt und der eben auch eine Epilepsie meist auslöst. Also man sagt eigentlich in 3 von 4 Fällen, wir glauben das nicht, es ist, passiert häufiger. Wir haben die Epilepsie inzwischen sehr gut im Griff, aber das waren auch harte Zeiten, wo wir dann so 8-mal im Jahr den Notarzt hier hatten, auf Intensivlagen, Status Epilepticus, der potenziell tödlich ist und so. Aber das haben wir alles wirklich, wirklich gut im Griff. Die Mari kann nicht sprechen, das ist bei den meisten Angelman-Kindern so. Viele schaffen 10, 12 Wörter. Sie hat aber so, sagen wir mal, eine der schwersten Formen auch des Angelman-Syndroms. Das heißt, sie hat keine Sprache. Viele Kinder lernen nicht laufen. Die Mari hat es wirklich gegen alle Widerstände sehr, 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 sehr gut geschafft. Die kann inzwischen sogar hüpfen, was toll ist. Die tanzt sehr viel, sie hat trotzdem Rollstuhl aus Gründen, können wir später noch drauf eingehen. Schlaf. Schlaf ist eins der größten Probleme. Die produzieren kein Melatonin, Schlafhormone. Und das müssen wir künstlich dazugeben. Und der Schlaf ist wirklich, das ist unser größtes Problem. Also wir schlafen relativ wenig. Die hat ganz oft sehr, sehr schlechte Schlafphasen. Und wir müssen uns da abwechseln, meine Frau und ich. Und leider akzeptiert sie auch keine anderen Personen neben sich. Und das machen wir jetzt seit vielen Jahren halt mit. Das sind so ein paar Sachen, die das Angelman-Syndrom relativ gut umschreiben. Ist eine, kann man sagen, eine der schwersten körperlichen, geistigen Behinderungen, die es so gibt. Na, neben frühkindlichem Autismus und so weiter. Aber nein, Entschuldigung, das ist immer, ich unterbreche nochmal, aber da muss man immer ein bisschen aufpassen. Schwerste Behinderung, es ist immer relativ. Ne? Und man kann auch, sagen wir mal, sowieso ja Leid nicht vergleichen oder Probleme nicht vergleichen. Und ja, es ist nur eine wirklich starke Behinderung, das kann man, glaube ich, festhalten.
Mhm. Und wenn wir nochmal auf das Thema Schlafen zurückkommen, das heißt, jede Nacht muss jemand bei eurer Tochter schlafen, um zu schauen, also nicht nur als Einschlafbegleitung, sondern ihr bleibt auch daneben, einfach um das so ein bisschen zu überwachen oder falls sie aufwacht oder?
Ja, beides. Es gibt viele Phasen, in denen sie noch nicht mal einschläft. Das reibt uns am meisten auf, dass wir nicht als Paar abends ins Bett gehen können und nebeneinander einpennen können. Das macht uns sehr oft sehr traurig und trotzdem schaffen wir das. Wir haben wirklich irgendwann unser Haus umbauen müssen oder alles umbauen müssen, damit wir für sie einen Raum schaffen, der möglichst ruhig ist, wo sie nicht gestört wird, von anderen nicht geweckt wird und wo wir nachts oder eben direkt abends einfach dazugehen können, uns daneben legen können. Also quasi auch ein Doppelbett, dass sie ein Doppelbett hat und so. Trotzdem fixiert werden kann nachts in sowas wie einem Schlafsack, den man an die Matratze festmacht. Klingt jetzt hart, fixieren, die kann sich ganz toll bewegen und drehen und alles, aber sie kann eben nicht raus. Und genau, also das heißt, oft gehen wir eben runter direkt am Anfang des Abends und pennen dann die ganze Nacht neben ihr. Das funktioniert dann auch ganz gut. Oder wir müssen eben meist so in der REM-Phase 2-3 Uhr runtergehen und uns dann neben sie legen. Das war früher ein größeres Problem, als die Kinderzimmer-Situation eben noch eine andere war, wie gerade beschrieben. Aber heute kriegen wir das ganz gut auf die Reihe. Und es gab aber eben auch Phasen, in denen sie dann wirklich nachts 2, 3, 4 Stunden hellwach war, wo man dann auch keine andere Idee mehr hatte, weil man selbst nicht mehr konnte, als ihr zum 100. Mal Toy Story zu zeigen oder irgendwas anderes und versucht hat, neben diesem ganzen Gewäsch dann zu pennen. Das war richtig hart, das haben wir aber ganz gut wieder auch in den Griff bekommen. Aber diese Schlafphase, diese ganz schlimme Schlafphase, die haben wir seit Anfang 22 und in den letzten Nächten auch ist sie nachts so aufgeschreckt und das war dann auch so anfallartig. Das bereitet einem Sorge und das zu der anderen Frage, ja, manchmal liegen wir eben auch daneben, um zu überwachen, weil das halt auch relativ häufig passiert, dass ein Anfall dann eben, also nicht häufig, aber es passiert, dass Anfälle nachts kommen und dann passiert auch mal, dass Kinder an ihrem Erbrochenen ersticken oder so. Das ist relativ selten, um Gottes Willen, aber da muss man eben aufpassen, eben gesondert bei Maria.
Aber das heißt tatsächlich, dass sich diese Behinderung auch verändert. Also dass ihr, ich meine, du sagst, sie wird jetzt 12. Das heißt, eigentlich habt ihr ja schon ziemlich viel Erfahrung mit dem Angelman-Syndrom. Aber es hört sich jetzt so an, als ob man immer wieder auf Neues vorbereitet sein muss.
Ja, aber habe ich gesagt, Moment mal, 12 stimmt. Das sind so viele Kinder. Das ist gemein, dass die im Dezember Geburtstag hat. Da kommt man immer durcheinander. Ja, aber eben auch im Positiven. Mhm. Das ist ja, das beschreibt das ja immer ganz gut. Also wir haben diese Diagnose bekommen, sehr spät tatsächlich. Da war die Mari fast 2. Und da bricht ja für dich eine Welt zusammen. Also du kriegst eben eine Diagnose, du kriegst Prognosen. Vor allem, was alles nicht sein wird oder was alles wirklich, wirklich scheiße werden wird. Da war ja eben auch dabei, die wird nicht laufen lernen und, und. Und so werden wir aber immer wieder überrascht, also was eben funktioniert und ihre Entwicklung insgesamt, die ist der Wahnsinn. Uns passieren immer wieder Dinge, wo wir denken so, wow, wie geil ist das denn? Und wir haben eben gelernt und sowas habe ich auch vor allem jetzt nochmal ganz stark in den letzten Projekten gelernt, in denen ich mich mit Menschen mit Behinderung ja wahnsinnig intensiv beschäftigt hat, echt nur gucken, wo sind die Stärken und nicht, wo sind die Schwächen. Und das funktioniert für uns gut und das funktioniert für Mari gut. Und das sind wirklich, ja, das sind so Kleinigkeiten wie, sie holt sich selbst eine Schüssel und Müsli und stellt das irgendwie krachend auf den Tisch, sodass wir wissen, okay, sie hat jetzt Hunger. Das war so einer der großen Meilensteine. Oder eben, dass sie aufs Trampolin geht und anfängt zu hüpfen. Da habe ich in 100 Jahren nicht mitgerechnet. Oder wie jetzt, dass sie wirklich dann doch lernt, ein iPad zu bedienen, endlich, was wir jahrelang geübt haben und sich sogar dann eigene Sachen aussucht, die sie gucken will oder Bilder, die sie sehen will. Das ist ganz toll.
Das kommt schon so ein Anflug von, wie kommuniziert ihr miteinander? Also sie kommuniziert, indem sie Dinge zeigt, oder? Genau. So. Ja. Aber das ist ja nicht die, oder sagen wir mal, das sind nicht die einzigen Sachen, wenn sie Hunger hat. Wie ist bei euch so die Kommunikation generell gestaltet?
Na, als wir gemerkt haben, sehr früh schon, dass die Mari sich eben nicht so entwickelt wie die anderen Kinder und wir gar nicht eruieren konnten, ob sie jetzt Hunger hat, ob sie Durst hat, ob sie Bauchweh hat, ob sie Kopfschmerzen hat, ob sie irgendwie schlecht geht, ob sie traurig ist, haben wir eben angefangen, Strukturen zu bauen. Also wirklich krasse Strukturen. Ich meine, Shari und ich sind strukturierte Menschen, aber wir haben es wirklich gesagt, nee, wir müssen gucken, wir müssen wissen, ist es Hunger, ist es das und das. Und so haben wir dann eben unsere Tagesabläufe wirklich durchgeplant. Ob ich jetzt da war oder nicht, aber für die Kinder sollte der Tagesablauf immer gleich sein. Hat übrigens natürlich auch allen anderen Kindern gut getan. Kinder lieben am Ende Strukturen. Sie lieben es auch, die zu durchbrechen, aber sie brauchen die irgendwie. Und so haben wir gelernt eben, das war unser erster Schritt der Kommunikation mit Mari. Und dann fing sie aber eben an, auch zu zeigen. Ne? Also auch wenn sie schwimmen will, wusste sie, wo ihre Schwimmflügelchen liegen. Und wenn sie Durst hat, wo die Gläser sind und so. Das sind so die Sachen, wie es angefangen hat. Und sie versteht auch mehr, als rauskommt. Das heißt, wenn man Dinge mehrfach wiederholt und sagt, dann erkennt man an ihrem Lachen, also ein bestimmtes Lachen eben, ob es richtig ist, ob man da gerade richtig liegt, ne? Wenn man die richtigen Fragen stellt. Ja. Das ist so unsere Kommunikation.
Mhm. Okay, also im Grunde genommen eigentlich so ein Stück weit auch, wie man wahrscheinlich lernt, mit einem Säugling auch zu kommunizieren, ne? Also viel zeigen und versuchen auf der Ebene dann.
Ganz genau, ja. Ja, da ist sie, wie gesagt, jetzt eben schon viel weiter, dass sie dann eben die Sachen holt, sich dann auch freut und man dann alles richtig macht. Oder wenn dann nur Wasser im Glas ist, dass sie dann noch so die Apfelschorle ins Bild schiebt. Das ist solche Sachen.
André, du hast gerade gesagt, ihr konzentriert euch auf die Stärken, nicht so sehr auf die Schwächen. Also was kann sie und was lernt sie und nicht das, was sie nicht kann. Mhm. Hat das generell deinen Blick auf die Dinge verändert, seitdem Mari auf der Welt ist? Oder warst du immer schon so ein positiver Typ?
Also ich bin wirklich, da sagt meine Frau auch immer, und das stimmt auch, ich bin unumstößlicher Optimist und habe immer schon positiv auf die Dinge gesehen, bin damit auch oft auf die Schnauze gefallen, so auch im Arbeitsleben, ne, wenn man denkt, ach komm, so schlimm ist ja gar nicht oder so. Aber das hat trotzdem meine Sicht auf die Dinge nochmal geschärft, natürlich, und eben Glück wahrzunehmen vor allem. Also das haben mir alle meine Kinder gezeigt. Das ist ja immer so schwer, das nur dann auf Mari zu schieben, weil ich meine, die kamen ja, wie eben schon erwähnt, alle kurz hintereinander. Und man lernt Glück neu zu definieren, definitiv. Und sei es auch nur, dass wenn man mal Zeit ohne die Kinder hat, dass man denkt so, wow, wie geil ist das denn? Wir haben mal kurz Zeit für uns. Ne? Also man nimmt Glück anders wahr. Und die Mari, die zeigt einem auch, wie Leben eben auch funktionieren kann. Ne? Also dass man einfach immer fröhlich ist und diese Fröhlichkeit eben auch ansteckend ist und man damit bei den Leuten was bewegt.
Findest du, oder wenn man jetzt die gesamte Familie bei euch betrachtet, also auch die anderen Kinder, hat das auch was mit denen gemacht oder seht ihr, erkennt ihr das in deren Entwicklung, dass eure Lebensweise, also eure neuen Perspektiven in dem Fall Einfluss haben?
Unsere neuen Perspektiven sind ja automatisch deren Perspektiven, die sie nicht anders kennen.
Stimmt,
Nein, das war jetzt gar keine Berichtigung, das war jetzt nur so, ne, das ist, Und wie gesagt, wir beschäftigen uns viel mit Inklusion. Wir wollen natürlich eine inklusive Welt für unsere Tochter, die so gut wie möglich gestalten. Und wir sehen halt, und das ist ja auch logisch, wie funktioniert Inklusion am besten, indem sie ganz selbstverständlich da ist, indem eine Sichtbarkeit da ist. Und da sind einfach drei Kinder, die wachsen mit einer Schwester mit Behinderung auf. Und die gehen völlig normal mit anderen Menschen mit Behinderung um. Die gehen völlig normal mit Vielseitigkeit um. Die haben überhaupt keine Berührungsängste. Und die lernen Inklusion, wie es sein soll.
Ja, und das, also. Ja. Okay. Du, nee, alles gut. Du hast ja auch schon anklingen lassen, dass du dich sehr viel mit dem Thema eben beschäftigst. Und ich würde mal sagen, dass dir das sind ja schon die Punkte, die dir sehr wichtig sind. Was wäre dir darüber hinaus wichtig bei der Inklusion? Weil ich glaube, dass das ja immer noch gerade bei der beim Thema Vielfalt jetzt gerade wieder, finde ich, ganz besonders heraussticht, wie unsere Gesellschaft miteinander funktionieren kann, gerade wenn es um Vielfalt geht.
Ja, wie viel Zeit haben wir? Also, ich glaube, wir haben da eine Menge Fortschritte gemacht und wir stehen tatsächlich, das habe ich verrückterweise heute Morgen noch nach dem Dreh der letzten zwei Tage zur Herbstresidenz auch nochmal zu meiner Frau gesagt, so ey, eigentlich cool. Und es gibt so viele Leute, die wollen. Jetzt stehen wir nur an der Schwelle, dass die Politik sich entweder gar nicht drum kümmert oder sogar eine Partei an die Macht kommen könnte, was wahrscheinlich nicht, aber die das noch nicht mal mehr will, Inklusion. Und was ich mir wünsche, ist erstmal eine Sichtbarkeit. Also das fängt eigentlich wirklich damit an, Spielplätze, ne? Also dass Kinder miteinander spielen, inklusive Spielplätze, heißt aber nicht, ja, die können ja alle da hinkommen, sondern schiebt mal ein Kind im Rollstuhl auf einen Spielplatz, der komplett mit Sand bedeckt ist. Ne? Ist eine Kleinigkeit, kann man sich aber drum kümmern, ist so ein Ding. Inklusion funktioniert 0,0 meines Erachtens. Selbst hier, wir wohnen hier wirklich in einer Gegend, wo man echt nicht meckern kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber Inklusion funktioniert hier nicht im Kindergarten. Es gibt ehemals integrative Kindergärten, aber es gibt keine inklusiven Kindergärten. Ich mache das die Kurzform, keine Angst, Leute. Und Schulen, ne, müssen wir nicht drüber reden. Unsere Tochter ist auf einer Förderschule. Das hätten wir alles gerne anders, aber wir wollen tatsächlich auch nicht, jetzt der Kritikpunkt von vielen auch, die teilweise auch idiotisch darüber denken, wir wollen auch nicht, dass unsere Tochter erstens andere Kinder beim Lernen eben stört oder die davon abhält, gut zu lernen. Und wir wollen andererseits auch nicht, dass sie irgendwie das einzige Kind mit Behinderung ist oder ne? So. Das ist jetzt wirklich eine Kurzform, ist auch immer schwierig, das so knapp zu erklären. Aber ja, was ist mit inklusiven Schulen? Also wie funktioniert Inklusion an der Schule so, wie es jetzt ist? Definitiv nicht. Wenn wir wenigstens irgendwie Gebäude nebeneinander hätten, wo andere Kinder Patenschaft für Kinder mit Behinderung machen würden, wenn sowas wenigstens funktionieren würde, das wäre toll. Also Schulen. Und dann kommen wir natürlich zum nächsten Thema. Was machen sie, wenn sie mit der Schule fertig sind? Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung, Jugendliche mit Behinderung. Sie wollen auf dem Arbeitsmarkt. Meist ist es eine Werkstatt. Viele Werkstätten. Ich habe jetzt eine ganz, 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 ganz tolle Werkstatt in Bernkastel besuchen dürfen. Die machen das ganz, ganz toll. Aber eben auch der erste Arbeitsmarkt, ne? Also der ist auch offen für Menschen mit Behinderung. Das haben wir mit unserem letzten Projekt auch gezeigt, wie easy Inklusion eben funktionieren kann, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber da fehlen die Anreize, weil die meisten Menschen wollen an eine Werkstatt angedockt werden. Also ich halte es kurz, aber da muss eine Menge passieren seitens der Politik.
Kann ich total nachvollziehen, wenn du die Barrierefreiheit in Deutschland anschaust. Ich meine, das greift ja auch ineinander, ne? Also das ist ja auch
kommt
ein
dazu.
Teil zur Inklusion letztendlich auch. Ja.
Gibt es denn auch irgendwelche Fortschritte, die wir feiern können in Sache Inklusion? Also was ist in den letzten 10 Jahren schon besser geworden? Gibt es da Beispiele, abgesehen davon, dass man vielleicht die Sichtbarkeit präsenter ist, was natürlich aber auch an Eigeninitiativen wie von dir und deiner Frau liegt. Man muss ja erstmal den Mut haben und die Kraft, da rauszugehen mit dem Thema.
Ja, das ist immer, ich muss ja immer dazu sagen, das können Menschen mit Behinderung viel besser beantworten und am Ende sind wir nur Platzhalter für unsere Tochter. Wir versuchen für unsere Tochter zu sprechen und schaffen es, glaube ich, die meiste Zeit auch. Wir haben nie die Nachteile erlebt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil zu uns waren die Leute immer offen. Wir sind aber auch offensive Menschen. Das heißt, wenn wir gemerkt haben, da gucken irgendwelche Leute die Mari blöd an, sind wir zu denen hingegangen und haben mit denen geredet und auch mit Kindern viel und denen das dann erklärt, dass man mit der nicht irgendwie Monster spielen soll, sondern erklärt, was mit ihr los ist und dass man eher mit ihr spielen soll. Und das hat immer ganz gut funktioniert. Ja, aber trotzdem, das Einzige, was mir wirklich dazu einfällt, ist, so Richtung Barrierefreiheit passiert ein bisschen was. Ne? In neuen Bürogebäuden sieht man das sehr oft. Und ja, die Sichtbarkeit, die findet statt. Und die Menschen haben weniger Berührungsängste und trauen sich auch mehr darüber zu sprechen. Also zumindest uns gegenüber. Ne? Deswegen, da muss man immer vorsichtig sein.
Mhm. Ich weiß nicht, ob du es am Anfang erwähnt hat, doch hat es erwähnt, Mari wird ja oder geht ja bald in Richtung Teenager, Teenagerin. Wie siehst du dieser Zeit entgegen? Weil bringt ja auch wieder neue Herausforderungen mit sich.
Ja, es ist so ein bisschen, wie ich eben gesagt habe, dann stehst du da vor ein paar Jahren und kriegst eine Diagnose und denkst, ach du Scheiße. Und dann wahrscheinlich muss ich ein Kind mit 11 Jahren, 12 Jahren wickeln und dann ist es ja nicht mehr so easy, wenn die dann kackt, ganz ehrlich. Und irgendwann kriegt die ihre Tage und so. Ja, das haben wir alles jetzt. So. Aber es ist ja nicht so, dass das mit einem Hammerschlag von einem Tag auf den anderen passiert, sondern wir wachsen da rein. Wir wissen, dass es kommt. Wir bereiten uns psychisch und moralisch drauf vor. Aber das ist jetzt, ne, das ist ein Prozess. Das ist ja eben nichts, was du, wie gesagt, an einem Tag machst. Und es ist einfach für uns kein Ding mehr. Wir sind pflegende Eltern und wir pflegen, weil wir es tun müssen und noch tun wollen und unsere Tochter lieben. Und von daher alle Prognosen, oh nein, wenn das kommt, oh nein, wenn das kommt. Ja, man hat diese Ängste, man spricht das auch manchmal aus, aber man wächst rein. Ja, und diese Teenie-Sachen, die haben wir alle. Außer, und das ist eben wieder, Mari, dass sie einfach durchgängig fröhlich ist, selbst wenn sie ihre Tage hat. Und das haben wir bei anderen Kindern, die noch nicht ihre Tage haben, die anfangen schon so Teenager-mäßig rumzukrummeln. Ne? Ja.
Und du sagst ja, es ist ein Prozess. Das heißt, ihr schaut ja auch so, was könnte in 5 Jahren sein oder in 10 Jahren? Wo seht ihr euch in dieser Zeitspanne als Familie, wenn Mari tatsächlich, jetzt ist sie fast 12, wie wird es sein, wenn sie 22 ist? Spielt ihr das durch? Lasst ihr das auf euch zukommen? Weil du hast ja auch über Prognosen vorhin gesprochen, die müssen ja auch nicht eintreffen, ne?
Die müssen nicht eintreffen. Es gibt ja auch, also die Forschung macht ja auch Fortschritte. Noch profitieren wir nicht davon. Eventuell profitieren wir so ein bisschen davon, aber die Mari, ihr Köpfchen hat sich einfach, die hat eine Mikrozephalie, also ihr Gehirn hat sich eben auch nicht in der Form entwickelt. Das wird nicht in den nächsten 10 Jahren so sein, dass sie dann irgendwie Raketenforscherin wird. Und das muss sie auch nicht, um Gottes Willen. Ne? Also man hat so ein bisschen Hoffnung in die Medizin, aber wir leben mit dem, was wir haben und machen uns da auch keine falschen Hoffnungen. Und hoffen, dass wir weiter mit unserem fröhlichen Kind zusammenleben können. Das ist nämlich ja so ein Ding. Wir müssen planen, wir müssen immer gucken, uns kann immer was passieren, also meiner Frau als auch mir oder uns beiden. Und dann muss die Mari natürlich aufgefangen werden. Und da schaut man sich natürlich schon um, wer kümmert sich und was passiert, wenn sie eben mal älter ist. Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen mit Behinderung, also mit einer schweren geistigen Behinderung, trotzdem irgendwann auch den Drang haben, gerade wenn sie viele Geschwister haben, dass wenn die ausziehen, dass sie auch raus wollen. So. Das machen wir wirklich dann auch nur, wenn Mari das auch möchte. Und da müsste man eben auch was finden, was gerne in der Nähe ist, wo wir sie auch unterbringen können und immer alle sie besuchen können. So, aber das kann ich mir tatsächlich noch gar nicht vorstellen. Also wir haben das Haus hier so bereitet, dass sie immer mit uns leben kann. So. Mhm. Und das davon gehen wir jetzt einfach erstmal aus und wir sind noch fit. Genau, da machen wir uns erstmal keine Sorgen. Arbeiten mache ich mir natürlich auch so einen Kopf, gerade weil ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, aber in der Form arbeiten können wird sie wahrscheinlich eben auch nicht. Deswegen gucken wir jetzt und planen so ein bisschen, ob wir vielleicht selbst was machen, wo wir die Mari unterbringen können, wo wir Menschen wie Mari, aber auch andere Menschen zusammen vielleicht unterbringen können. Da sind wir, da rattert's und da schauen wir auch schon in die Zukunft, ja.
Aber das ist ganz interessant tatsächlich. Wir hatten vor ein paar Wochen oder Monaten eine Folge zum Thema Loslassen, weil Kinder, wenn sie Teenager werden, muss man ja auch peu à peu sie loslassen. Und das ist tatsächlich auch für euch ein Thema, obwohl es eine ganz andere Dimension hat. Ich meine, ihr seid ja...
Wir müssen ja einiges loslassen. Ja. Wir müssen ja 3 weitere Kinder loslassen. Und ich habe jetzt auch mit unserem Sohn schon mal über so ein Auslandsjahr geredet. Das will er unbedingt machen. Und ich will unbedingt, dass er das macht. Oh, das tut mir so, oh, ich werde ihn so vermissen. Das wird so schrecklich für mich sein und trotzdem so schön, weil es so toll für ihn ist, weil ich das selbst gerne auch immer gehabt hätte. Das Thema Loslassen, gerade bei Kindern mit Behinderung, ist schon nochmal ein anderes Thema, weil du dich natürlich ein Leben lang, wie eben gerade bei Mari, wie um ein Kleinkind kümmerst und im Kopf, auch wenn da ein Teenager neben dir steht, ist sie das eben. Und das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwo in Süddeutschland ist, wo man irgendwie 6 Stunden braucht, um dahin zu fahren. Das können sich allerdings auch viele Eltern von Kindern mit Behinderung nicht vorstellen, die relativ autark sich bewegen. Das ist jetzt auch eine Feststellung, die wir auch, ich rede die ganze Zeit über das letzte Projekt, das tut mir so leid, aber die wir in diesem Projekt eben auch gemacht haben. Ne? Also loslassen ist ein großes Thema. Bei der Schwere der Behinderung von Mari muss ich sagen, die muss hier in der Nähe sein. Also das geht gar nicht anders, weil die auch eben wahnsinnig auf uns fixiert ist, ist ja Logo, und eben auch nicht alle Menschen schon akzeptiert, natürlich, da ist sie sehr offen, aber nicht, dass sie pflegen oder neben ihr pennen oder sonst irgendwas.
Ich finde, das trifft auch so ein bisschen wieder das Thema Inklusion bei dir, ne? Oder bei euch.
Ja, klar.
Mit der, also es erinnert mich gerade so ein bisschen an meine Zivildienstzeit. Als ich zu meiner Zeit gab es noch, zu eurer wahrscheinlich auch, Zivildienst. Den habe ich wiederum in Hamburg in einer Wohngruppe gemacht. Bei Leben mit Behinderung. Und wenn ich das hier so mal anbringe. Und das ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, weil das sind wirklich ganz autarke Menschen, die dann letztendlich auch in der Wohngruppe zusammenleben. Auf jeden Fall ein schönes Projekt. Also wenn ihr das angeht, umso besser.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, ne, wie gesagt, Mari braucht 24 Stunden Pflege, Aufsicht. Das heißt, das ist nicht ganz so easy, auch in so einer Gruppe, das irgendwie zu organisieren mit Leuten, die dann auch wirklich für alle Möglichkeiten da sind. Ne? Aber da sind wir dran, ja.
Ja. Ein anderes inklusives Projekt von dir ist ein inklusives Märchenbuch.
Ja.
Mit dem Titel Maris Märchen.
Ganz genau.
Und zwar geht es da um Humpelstilzchen, Handykäppchen und Daunröschen.
Unter anderem, ja.
Finde ich großartig. Magst du uns was zu der Buchidee mal erzählen?
Ja, wir haben ja das erste Buch Ich bin Mari geschrieben, um einfach zu zeigen, ihr eine Stimme zu geben. Wir haben Mari da sprechen lassen in ihrer eigenen Sprache und sie erzählt eben über einen ganz normalen Tag in ihrem Leben. Und das war, kann man sagen, ein Riesenerfolg. Das ist selbst Schulmaterial geworden, ne? Also für Grundschulen, für Kindergärten. Das ist nach Korea verlegt worden sogar. Verstehe ich gar nicht, warum gerade nur Korea. Egal. Und und das erfindet einen Riesenanklang, weil es eben irgendwie hat es funktioniert. Es hat irgendwie einen Nerv getroffen. Und dann fiel mir, ich weiß gar nicht wieso, mir fiel irgendwann auf, dass es, man liest ja eben viel vor, so als Papi. Irgendwann fiel mir auf, dass es gar keine Bücher über Inklusion nicht so viele eben gibt, die das erzählen, die das vielleicht auch mal so ein bisschen en passant erzählen. Also, dass es einfach passiert, einfach da ist, dass es gar kein Buch über Behinderung ist oder so. Und dann kam ich drauf, was ist eigentlich mit Märchen? Und dann fiel mir auf, es gibt gar keine Märchen für und über Kinder mit Behinderung. Und dann dachte ich, dann drehe ich die alle mal um. Und dann, wie das halt so bei mir ist, ich bin halt irgendwie so Wortspiel-Typ, habe ich die Märchen einfach umbenannt und das war so das Erste. Ich hatte einfach die Idee für die Titel und bin damit dann zu den Verlagen und die fanden das aber teilweise despektierlich oder hatten ein bisschen Schiss, die fanden es nicht despektierlich, die haben gesagt, es könnten Leute despektierlich finden, das sahen wir nicht und ich habe mit ganz vielen Leuten aus unserer Bubble hier geredet, die auch Kinder mit Behinderungen haben. Die haben sich kaputt gelacht, die fanden es mega, die wollten sofort dieses Buch haben. Ich sagte, ja, ich muss erstmal die Geschichten schreiben, Leute, okay? So, und das habe ich dann gemacht und das kommt jetzt bald raus. Genau, und Mari erzählt, genau, also das war ja noch die Frage, Mari erzählt eben die Märchen und auch ihre eigenen Märchen. Also zum Beispiel ist da auch eins dabei, das kommt auch in Ich bin Mari vor, ein Anfall, ein epileptischer, den nennt die Mari in ihrem ersten Buch eben Grank. Und diesen Grank habe ich eben personifiziert und daraus ein Märchen gebastelt. Ich, Entschuldigung, das haben meine Frauen ich geschrieben. Ich muss dazu sagen, dass die Grundidee, weil wir darüber reden, die kam von mir und genau, das haben wir natürlich zusammengeschrieben. Und dann habe ich noch von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen, komplett umgeschrieben auf eine Mari, die auszieht, das Fürchten zu lernen, weil sie eben auch tatsächlich nicht nur immer lacht, sondern eigentlich auch vor nichts Angst hat.
Ja. Ich finde es großartig, weil es braucht, glaube ich, noch viel mehr diese Art von darf man spielerische Aufklärung sagen?
Ja,
also es ist
klar.
Etwas, was und ich kann die Angst in gewisser Weise von den Verlagen aus Zielgruppen sich wahrscheinlich verstehen. Andererseits finde ich es einfach überzogen. Ich glaube, gerade wenn man drüber spricht, verliert man auch ein Stück weit die Distanz dazu.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also das ist ja auch gar nicht, nein, das war jetzt auch keine große Angst. Wir wollen das jetzt auch nicht zu so aufbauschen, sonst wird es nachher genommen, um
diese Furcht haben
wir. Ja, es war so, weiß nicht, und nee, ja. Und vielleicht fanden sie die Idee auch einfach doof. Also kann ja auch sein. Der humorvolle Umgang. Also, wenn man uns fragt, ey, Shari, André, wie habt ihr das alles geschafft als Paar, dann fällt uns neben viel Liebe füreinander, für die Kinder, für alles, fällt uns natürlich als zweites sofort ein Humor. Wirklich, also eine Offenheit, alles auszusprechen und eben Humor. Und das Thema Sprache ist an weiterer Stelle jetzt, das Thema Sprache ist für uns auch ein großes Thema, weil gerade auch bei Sprache viele Menschen Angst haben, das Falsche zu sagen uns gegenüber. Und da sagen wir immer, nein, ey, hau mal raus. Wenn du willst, kann ich dir sagen, dass man eher Mensch mit Behinderung sagt als der Behinderte, natürlich. So, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen behindert nicht mehr als Schimpfwort. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, man sagt überhaupt gar nicht mehr behindert oder Behinderung. Das finden wir falsch, weil es eben schon das umschreibt, was Maris Leben wirklich teilweise wirklich erschwert. Und deswegen wollen wir es auch weiter Behinderung nennen. Und nur weil ein paar Arschlöcher irgendwann gesagt haben, behindert ist jetzt ein Schimpfwort, müssen wir uns dem nicht beugen, finde ich. Genau. Und mit Sprache kann man spielen, mit Sprache muss man umgehen und man muss eben offen sein und man darf, und das betrifft auch Leute mit Behinderungen und auch deren Angehörige. Man darf nicht die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen. Man kann aufklären, aber man muss auch ein bisschen mal die Lässigkeit wieder rauslassen. Aber reinlassen und die Luft rauslassen. Genau, so.
Ja. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass das große Problem ist, dass wir alle oder sehr viele beim Thema Behinderung sehr befangen sind und deshalb lieber gar nichts sagen. Und das macht natürlich das Ziel, so etwas sichtbarer zu machen, sehr viel schwerer.
Ganz genau. Mhm. Das ist was uns häufig begegnet und man merkt das den Leuten an und ich sage immer, hey, lass raus. Wie gesagt, also wenn du es wissen willst, ich kann es dir erklären, aber sprich erstmal so, wie du gerne möchtest. Und du musst auch nicht beeinträchtigt sagen, weil beeinträchtigt trifft für mich nicht. Du kannst gerne Behinderung sagen. Du kannst die Leute aber auch einfach immer fragen, ey, wie möchtest du, dass man darüber spricht? Möchtest du überhaupt darüber sprechen? Auch ein großes Thema. Aber ne, da muss man wirklich aufpassen, dass man, ne, das ist ja heutzutage so, diese Fronten, diese Bubbles, dass man sich so in der verkriecht und es gibt nur diese eine Wahrheit. Man muss sich auch ein bisschen öffnen, finde ich.
Total. Und ich finde, also ich versuche, und diese Unsicherheit kann ich total verstehen, obwohl
ich auch
mit ganz vielen Menschen mit Behinderung aufgewachsen bin, weil meine Eltern da viel und ich als Kind schon viel Kontakt zu denen hatte. Deswegen habe ich auch, glaube ich, da sehr viel Distanz verloren, Gott sei Dank, und kann damit habe da auch viel mit zu tun gehabt. Und ich finde, oder meine Eselsbrücke ist ein Stück weit auch, solange ich nicht übergriffig bin, übergriffig mich verhalte oder dann auch so spreche, dass es eine gewisse Übergriffigkeit oder wie sagt man, Übergriff gibt, kann man, glaube ich, nichts falsch machen.
Nein, also mit einer Offenheit und mit dem Herz auf der Zunge kann man nichts falsch machen und ja, man meint es immer, ne? Also es gibt dann aber Leute, die sehen es dann als falsch an. Ja. Da muss man eben cool bleiben.
André, ich möchte noch einmal ganz gerne auf euer Märchenbuch zu sprechen kommen. Und zwar schreibt ihr bzw. Mari relativ zum Anfang, ich zitiere jetzt mal, vielleicht müssen die Erwachsenen nochmal überdenken, was das eigentlich sein soll, normal und anders. Wie ist inzwischen deine Sichtweise dazu, zu dem Thema normal und anders? Oder habt ihr diese Kategorie überhaupt für euch?
Ja, das kriegt man ja nicht aus seinem Kopf raus, dass gewisse Dinge erstmal so eine Normalität sind. Für uns ist es aber natürlich eine Normalität und wie eben auch erwähnt, schon mit für unsere Kinder logischerweise auch ein Kind mit Behinderung hier tagtäglich 24 Stunden um sich herum zu haben. Also das ist ja unsere Normalität. Meine Lebensnormalität ist es auch, sich fast täglich mit anderen Menschen mit Behinderung zu unterhalten, weil wir haben jetzt zwei Projekte mit insgesamt 23 Leuten mit Behinderung gemacht und die meisten haben eine Telefonnummer und ich kriege eigentlich jeden Tag eine Nachricht oder einen Anruf und das ist meine Lebensrealität und das ist meine Normalität. Ja, deswegen also über unsere Normalität müssen wir, glaube ich, nicht mehr sprechen. Aber was wir damit meinen, ist natürlich, dass viele Leute, die damit eben vermeintlich nichts zu tun haben mit dem Thema Inklusion, die mal ihren Kopf aufmachen müssen und das als Normalität ansehen müssen. Denn wenn man es ganz profan sieht, es wird jeden in irgendeiner Form treffen, Inklusion. Denn ne, auch jemand von der AfD kann auf einmal plötzlich von heute auf morgen eine Behinderung haben. Und dann? Punkt.
Spannende Frage. Könnte man ja fast erweitern und sagen, ist das vielleicht auch eine Kernbotschaft an die Politik?
Die Normalität neu zu definieren?
Ja, beziehungsweise andere Realitäten vielleicht auch hinzuzuziehen in ihrer täglichen Arbeit.
Ja, das ist ja mehr als schwer. Aber ja, also man muss, was wir auch versuchen, man muss aufzeigen, was bringt uns Inklusion? Denn so funktionieren ja Bürger, sag ich mal. So, was bringt uns denn das alles? Ne? Also ist hier eine Steuerentlastung, aber was bringt uns denn Inklusion? Warum soll ich mich denn damit beschäftigen? Was soll denn der Scheiß? Das muss man klar machen und damit muss man eben neue Realitäten schaffen.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, was wäre denn, oder gibt es eine andere Form von Botschaft, ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, ich meine, eigentlich hast du deinen Punkt gemacht, aber für Politik und Gesellschaft. Wir erleben ja momentan in meiner Perspektive teilweise gesellschaftliche Rückschritte in manchen Bereichen. Gerade auch zum Thema Vielfalt, ne? So wirtschaftlich, politisch, aber auch gesellschaftlich in Form von ne, Verbalitäten, Kommunikation. Kann man oder bist du oder wie bist du darauf eingestellt? Hast du da noch, du bist ja Optimist, hast du ja selber gesagt, dass wir da vielleicht noch schaffen, das Ruder wieder rumzureißen oder habt ihr Furcht, dass es noch weiter nach unten geht?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, einschüchtern lassen wollen wir uns nicht und wir sehen, dass wir mit so No-Brainern wie Pflegenotstand mit Inklusion auffangen, dass wir damit schon Schritte schaffen, also dass auch die Politik darauf aufmerksam wird von selbst. Also ne, das war beim letzten Mal so, es hat nichts gebracht, gebe ich zu, aber dass es dann irgendwie Treffen mit hochrangigen Ministern gab und Wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen, aber auch mein Optimismus hat Grenzen gerade. Ich sehe nicht, dass wir in unserem Leben eingeschränkt werden fürs Erste. Es gibt natürlich jetzt auch so die Gedanken, Pflegestufe 1 abzuschaffen und so. Da muss man wirklich diskutieren, ne, auf Sachebene. was ist da drin? Man muss eben den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt erleichtern, denn, und das sind ja dann aber, ne, also wir haben ja so oft einfache Lösungen, ne? Wenn Migration wegfällt, wie machen wir es dann? Wer pflegt uns dann? Ne? Und wenn man sagt, okay, hier mit Inklusion schaffen wir es, den Rest werdet ihr dann bemerken, wenn Migration wegfällt. Ne? Also das, ja, man muss dranbleiben und ich glaube, es gibt genügend Politiker, die auf jeden Fall noch den Kopf gerade haben und die sich hoffentlich nicht umwerfen lassen und wir können denen nur auf die Füße treten und müssen denen auf die Füße treten, dass sie eben ihren Part dazu beitragen. Ja, und da habe ich in Zukunft Hoffnung, dass das geiler wird und dass viele Wutbürger auch raffen, was sie da tun. Ja. Na, dieses ganze Paradox, irgendwie eine Partei zu wählen, die die Reichen reicher macht und die Armen ärmer, schwierig.
Es tut mir total leid, aber ich muss leider zum Ende kommen. Also es tut mir nicht nur deswegen total leid, sondern auch, weil ich glaube, dieses Thema hat so viele Facetten und wir sagen das so oft am Ende eines Podcasts, wir könnten noch 1000 Fragen stellen in diesem Fall. Könnte ich, glaube ich, noch 1 Million Fragen stellen. Trotzdem muss ich jetzt erstmal eine letzte Frage stellen, aber vielleicht laden wir den André einfach nochmal ein für eine Fortsetzung. Aber jetzt erstmal meine Abschlussfrage, die tatsächlich bei jedem Podcast die gleiche ist. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder Gast darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema dieser Folge passt. Kann aber auch ein Ohrwurm sein, völlig unabhängig davon. Vielleicht hat Marie ein Lieblingslied, vielleicht hast du ein Lieblingslied. Deshalb jetzt an dich die Frage, welches Lied soll auf die echte Papas Playlist von Spotify?
Geil, das ist, ich muss dazu sagen, das ist eine Frage, die da bereite ich mich irgendwie seit meinem 8. Lebensjahr als Musikfreak aus der Hölle drauf vor, irgendwie, dass man mich fragt, ey, was sind die 10 geilsten Live-Alben, was sind die 10 geilsten Alben überhaupt, was sind die 10 geilsten Songs, was sind die Songs, die dein Leben bestimmt hat? In dem Fall würde ich ein Lieblingslied von Mari und mir wählen, weil Maris Lieblingslied ist, ich weiß nicht wieso, und es ist so geil, weil es einfach, dann hören wir es halt, wenn wir gemeinsam Auto fahren, ist Master of Puppets von Metallica.
Ach, geil.
Oder ist es schon drin?
Nein.
Nein? Dann ist es jetzt drin.
Ja.
Sehr okay, gut. Cool. Nee, kommt also auf die kommt Liste. Auf jeden Fall auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Sehr Achtung, gut. Jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigene Sachen. Die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast. Abonnieren, anhören, bewerten, was man halt mit Podcasts so macht. Ach so, und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder zu den echten Papas generell, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Irgendwann stelle ich mir immer die Frage.
Das mache ich auch nur, um den Redeanteil zu erhöhen. Okay, gut.
Wow.
Okay, und wo wir hier schon... wo wir hier schon Werbung machen, André. Also, wir haben über dein Buch gesprochen. Das ist jetzt, ich glaube jetzt tatsächlich, wenn wir die Folge ausgestrahlt wird, schon in der Buchhandlung. Das heißt Maris Märchen. Was kommt als nächstes? Du hast schon von einigen TV-Projekten erzählt. Du hast gesagt, ihr habt gerade irgendwie Herbstresidenz abgedreht oder weitergedreht. Was erfährt man oder was kommt als nächstes von André Dietz und seiner Familie, muss man sagen?
Also... es ist ja immer, ne, worüber kann ich denn schon reden? Worüber ich reden kann, ist das Herbstresidenz Teil 5. Ein Jahr quasi danach. Also wie ist es weitergegangen? Was hat die Herbstresidenz bewirkt? Das kommt im Frühjahr nächsten Jahres raus. Das ist jetzt fast abgedreht. Wir haben jetzt so die letzten Drehtage. Und als nächstes gibt es ein weiteres, etwas größeres Buchprojekt wieder. Es geht tatsächlich, ich glaube, das kann ich, darf ich glaube ich sagen, es geht um Nachfolger von Ich bin Mari wiederum. Dann noch ein zweites Buchprojekt, das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Dann gibt es für nächstes Jahr einige Sachen, wo ich dann eben auch wieder fiktional auf Sendung bin, aber darüber darf ich noch nicht reden, das tut mir leid. Aber da kommt so einiges, ja.
Sehr schön.
Wir reden aber auch viel lieber noch über die Mari-Projekte, würde ich sagen, als über die fiktionalen Sachen.
Du, oder? Das stimmt doch.
Na klar.
Gut, also wir sind gespannt. Und wenn man verfolgen will, wann du über was reden kannst, was ist dein bevorzugter Social-Media-Kanal, wo man am besten dir
das
folgt?
Das ist dieses Instagram, wo ich gerade echt ein bisschen faul bin, was mir voll leid tut. Aber ja, da könnt ihr eigentlich, also da seht ihr auf jeden Fall alle News. Okay.
Verlinken wir. Sofort abonniert.
Danke.
Super. Yes. André, vielen, vielen Dank, dass du da warst und vor allem, dass du auch so offen gesprochen hast und allen Hörern und Hörerinnen euch mal so ein bisschen so Insights gegeben hat, wie es so ist, dein Alltag. Und ich glaube, wir haben nur einen Bruchteil deines Alltags jetzt erlebt und können das nachvollziehen, aber für den Anfang war das schon mal sehr wichtig, würde ich sagen.
Genau. Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Schöne Grüße an Mari.
Sag ich.
Unbekannterweise.
Mari. Ich spiele dir das vor.
Sehr gerne.
Bitte. Ja, das machen wir. Gut. Ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder und alle anderen hoffentlich in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge.
In 14 Tagen, genau.
Was. Ja, okay.
Alles klar. Bis dann.
Macht's gut.
Danke euch.
Tschüss. Ciao. Tschüss.